NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die Themen: Das Nobelpreiskomitee kürt einen Mediziner, der vor kurzem gestorben ist. Nach dem Eingeständnis der Griechen, dass sie ihre Sparziele nicht erreichen, beraten die Finanzminister der Euro-Länder über die Folgen. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft ruft zum Tag der Deutschen Einheit zur Solidarität innerhalb Europas auf. Und der türkische Ministerpräsident Erdogan beschuldigt deutsche Stiftungen, die verbotene PKK zu unterstützen. Der Vorwurf ist nicht ganz neu. Das Karolinska-Institut zögere so lange mit der Nominierung der Nobelpreisträger, bis diese zu alt seien, um mit dem Preis und dem damit verbundenen Preisgeld noch etwas anfangen zu können. Diese Kritik wurde heute auf, sagen wir mal, etwas makabre Art bestätigt. Denn einer der drei heute bekannt gegebenen Nobelpreisträger ist vor kurzem gestorben.
So, die Nobelversammlung am Karolinska-Institut hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für das Jahr 2011 zur Hälfte gemeinsam an Bruce Beutler und Jules Hoffmann für ihre Entdeckungen betreffend die Aktivierung der angeborenen Immunität und zur Hälfte an Ralph Steinman für seine Entdeckung der Dendritzelle und ihre Rolle bei der erworbenen Immunität zu verleihen.
Als der Sekretär des Stockholmer Nobelkomitees Göran Hansson in 5 verschiedenen Sprachen die Preisträger in Medizin und Physiologie bekannt gab, wusste er nicht, dass einer von ihnen bereits tot war. Der Immunologe Ralph Steinman starb am vergangenen Freitag im Alter von 68 Jahren an Krebs. Bei dem Wissenschaftler aus Kanada war vor 4 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden. Mit der von ihm entwickelten Immuntherapie konnte er seine Lebenszeit noch etwas verlängern. Neben der Trauer um einen großen Wissenschaftler steht das Stockholmer Komitee nun vor der Frage, ob ein Preisträger posthum, also nach seinem Tod, geehrt werden kann. Die 1974 für diesen Fall konkretisierten Regeln sehen dies eigentlich nicht vor. Der Preis könne nicht posthum vergeben werden, es sei denn, der Tod sei nach der Bekanntgabe eingetreten, heißt es dort. Das Komitee versucht zwar, die Preisträger kurz vor der Verkündung zu informieren, aber nicht immer gelingt die Kontaktaufnahme. Es kam schon vor, dass die Geehrten es aus den Nachrichten erfuhren. So makaber es klingt, wäre Steinman morgen gestorben, wäre eine Preisverleihung ohne weiteres möglich. Da er aber am Freitag bereits zu dem Zeitpunkt tot war, als in Stockholm die Entscheidung getroffen wurde, kann es sein, dass nur Bruce Beutler und Jules Hoffmann geehrt werden. Göran Hansson, der Sekretär des Nobelkomitees, teilte mit, man werde die Regeln nun überprüfen und sehen, wie eine mögliche Preisverleihung vorgenommen werden könne. Die diesjährigen Nobelpreisträger in Medizin und Physiologie hätten unser Verständnis des menschlichen Immunsystems revolutioniert, hieß es heute in der Begründung. Ralph Steinmans Verdienste zur Erforschung des menschlichen Immunsystems erläuterte das Komiteemitglied Professor Lars Klarskog.
Han fand då att en viss cell som man hittar hos mössen, som man kallar för dendritceller.
Er entdeckte bei Mäusen eine bestimmte Zelle, die wir Dendritzelle nennen. Diese Dendritzelle dirigiert alle anderen Zellen, die sich im Immunsystem befinden. Sie bestimmt, welche Zellen aktiviert werden und wie stark sie aktiviert werden. Und da wir nun wissen, wie die Dendritzelle funktioniert, können wir auch das Immunsystem experimentell steuern. Das bedeutet, wir wissen, wie manche Krankheiten entstehen und wie wir sie bekämpfen können. Auch rheumatische Erkrankungen oder Asthma. Aber durch seine Arbeiten wurden auch Grundlagen für Therapien gegen AIDS und Krebs gelegt. Dass die Wissenschaft bei der Bekämpfung dieser Krankheiten noch nicht am Ende ist, dafür ist Ralph Steinman nun ein weiteres trauriges Beispiel.
Albrecht Breitschuh berichtete aus Stockholm. Seit gestern Abend ist klar, die griechische Regierung wird das von der EU-Troika vorgegebene Sparziel wahrscheinlich nicht erreichen. Das musste gestern der griechische Finanzminister eingestehen. Ursprünglich war vorgesehen, dass Griechenland in diesem Jahr nur Schulden in Höhe von 7,6% des Bruttoinlandsproduktes machen darf. Doch stattdessen werden es wohl 8,5%. Und jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen? Darüber beraten seit heute Nachmittag die Finanzminister der Euro-Staaten. Andreas Reuter berichtet.
Die Zahl des Tages lautet 8,5%. So groß ist das griechische Defizit. So offiziell beziffert von der griechischen Regierung. Verabredet war 7,6%. Damit ist es amtlich. Griechenland hat die Bedingungen, die mit der Troika verabredet waren, nicht erfüllt. Der griechische Finanzminister Evangelos Venizelos kam dennoch nicht als reuiger Sünder nach Luxemburg.
Greece is not the scapegoat of Eurozone. Greece is a proud country.
Griechenland ist nicht der Sündenbock der Eurozone. Griechenland ist ein stolzes Land. Und eigentlich habe Griechenland ja sogar einen Überschuss.
This year, the primary surplus is 2.3.
Dieses Jahr ist der Primärüberschuss 2,3 Milliarden Euro. Und 2012 werden wir einen Primärüberschuss von 3,2 Milliarden Euro präsentieren.
3,2 Billion Euro.
Das Problem ist nur, der Primärüberschuss ist die Zahl, die sich ergibt, wenn man beim Haushalt die Zinsbelastungen nicht mitrechnet. Und die sind in Griechenland bekanntlich so hoch, dass sich das Haushaltsdefizit von am Ende 8,5% der Wirtschaftsleistung ergibt. Muss man dem Land also schon heute die nächste Hilfstranche aus dem Rettungsfonds verweigern? Jean-Claude Juncker, der Chef der Eurogruppe, schloss das aus.
Wir werden heute keine Entscheidung über die nächste Tranche veröffentlichen.
Weil die Troika aus EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank ja mit ihren Ermittlungen noch nicht fertig ist. Wolfgang Schäuble sieht das genauso.
Die Troika beschäftigt sich ja mit der Frage, was angesichts der aktuellen Zahlen in Griechenland die Empfehlungen sind. Und diesen Bericht warten wir ab, das ist der Sinn.
In der Zwischenzeit darf munter spekuliert werden, ob das Geld aus dem aufgerüsteten Rettungsschirm EFSF überhaupt reichen wird und ob man da nicht vielleicht den Hebel ansetzen muss, den Finanzhebel, um die bereitgestellten 440 Milliarden Euro auf diese wundersame Weise zu vervielfältigen. Olli Rehn, der EU-Währungskommissar, sprach sich dafür aus.
We have to see how we can make more and most out of the EFSF to make it more efficient and effective.
Wir müssen sehen, wie wir mehr und am meisten aus der EFSF herausholen können, sie effizienter und effektiver machen, so der Währungskommissar. Wolfgang Schäuble aber wollte den Vorhalt eines Journalisten nicht gelten lassen, dass die 440 Milliarden Euro schon bald nicht mehr reichen könnten.
Auch was Sie alles wissen, das hoffe ich nicht. Wir haben den EFSF. Von dem EFSF sind bisher nur 10%, das habe ich am Donnerstag im Bundestag gesagt, durch Programme für Griechenland und Portugal belegt. Und deswegen machen diese Spekulationen jetzt auch gar keinen Sinn.
Und trotzdem, nur Minuten zuvor sagten die Finanzministerinnen aus Finnland und Spanien beim Betreten des Verhandlungssaals, ja, über einen Finanzhebel für die EFSF werde man am Abend beraten.
Andreas Reuter berichtete. Mit einem Festakt und einem ökumenischen Gottesdienst haben die Spitzen von Staat und Gesellschaft heute in Bonn den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Doch trotz der stolzen Bilanz 21 Jahre nach der Wiedervereinigung, auch hier waren die Sorge um den Euro und die Finanzkrise zu spüren. Aus Bonn berichtet Dietmar Dörner.
Hell und sonnendurchflutet zeigte sich der Plenarsaal im ehemaligen Bonner Regierungsviertel nur wenige Meter vom Rhein entfernt. Von 1992 bis 1999 hatten hier die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gestritten. Zum einstündigen Festakt waren unter anderem Bundespräsident Christian Wulff und Bundeskanzlerin Angela Merkel gekommen. Hauptredner waren jedoch zwei andere, Andreas Voskuhle, Präsident des Verfassungsgerichts, und Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen und zurzeit Bundesratspräsidentin, somit die Gastgeberin. Kraft dankte als erstes denjenigen, die den heutigen Feiertag durch ihr friedliches und furchtloses Engagement erst möglich gemacht haben, den Bürgern der ehemaligen DDR.
Wir werden nicht vergessen, dass die demokratische Bürgerrechtsbewegung in der damaligen DDR die Verhältnisse dort ins Wanken gebracht hatte. Der Freiheitswille der Menschen hatte gesiegt und die Mauer der Unfreiheit buchstäblich niedergerissen.
Hannelore Kraft lobte zudem auch die europäischen Nachbarn. Ohne die Solidarität Europas sei eine deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Mit dem Stichwort Europa ging sie dann auch auf die aktuelle europäische Finanzkrise ein. Dabei kritisierte Kraft Teile der Finanzmärkte und warnte gleichzeitig vor Kritik an einem gemeinsamen Europa.
Meine Damen und Herren, wir erleben aktuell, wie überaus mühsam und kompliziert es ist, in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern unsere gemeinsame Währung, den Euro, zu stabilisieren. Wir erleben, dass es immer noch nicht gelungen ist, die Auswüchse auf den Finanzmärkten ganz zu verhindern und diesen Märkten stabile Leitplanken zu geben. Solche Erfahrungen lassen die Versuchung aufleben, sich in die vermeintliche nationale Idylle zurückzuziehen und zu sagen, lasst es uns doch lieber allein versuchen. Es wäre ein historischer Fehler, dieser Versuchung nachzugeben. Denn es gibt diese Idylle nicht. Die vorgegaukelte Wärme der guten alten Zeit, in der nationale Alleingänge möglich schienen. Nein, die gibt es nicht.
Untermalt wurde der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit durch mehrere Präsentationen des Beethoven-Orchesters Bonn. Unter anderem begleiteten die Musiker einen Bundeskinderchor aus den 16 Bundesländern, der Hoffmann von Fallersleben »Die Gedanken sind frei« sang. Als zweiter Festredner ging der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voskuhle zum Rednerpult. Er begann seine Rede mit einer Frage.
Was eint uns als Deutsche? Oder zugespitzt formuliert, was hat die alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, die im Supermarkt in Chemnitz an der Kasse sitzt, mit dem erfolgreichen Münchner Wirtschaftsanwalt gemeinsam, der morgens mit seinem Porsche Cabrio ins Büro fährt?
In den folgenden 8 Minuten gab Andreas Voskuhle dann seine Antwort auf diese Frage, was die Deutschen eine. Erstens der gemeinsame Wunsch nach Freiheit, zweitens die Idee eines demokratischen Verfassungsstaates, drittens in einem vereinten Europa im Frieden der Welt zu leben und viertens der Stolz auf eine immer noch breite Mittelschicht. Denn die Ausrichtung auf eine breite Mitte sei viel schwerer, als nur einigen wenigen das Beste zu ermöglichen, sagte Voskuhle.
So ist es, um ein Beispiel aus meinem eigenen Leben als Hochschullehrer zu nennen, vergleichsweise leicht, in einem Land einige wenige Elite-Universitäten und Elite-Schulen zu etablieren. Es bedarf dagegen ungleich größerer Anstrengungen der Gesellschaft und der Politik, 50 sehr gute Universitäten und über 500 sehr gute Schulen zu unterhalten, wie es in Deutschland sicherlich der Fall ist. 10 leistungsfähige Krankenhäuser garantieren noch keine flächendeckende gesundheitliche Versorgung auf höchstem Niveau. 3 erfolgreiche Großkonzerne keine nachhaltige gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und ein paar international anerkannte Bühnen und Orchester noch keine Kultur.
Mit dem ungarischen Tanz von Johannes Brahms und anschließend der deutschen Nationalhymne endete der Festakt im ehemaligen Plenarsaal. In der Stadt gehen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit noch bis zum späten Abend weiter.
Überschattet wurden diese Feiern in Bonn von der Meldung, dass offenbar 4 junge Islamisten einen Anschlag auf die Festveranstaltung geplant hatten. Die Polizei hatte die 4 Männer vor 2 Tagen festgenommen. Einer wurde bereits nach wenigen Stunden wieder freigelassen, die 3 anderen konnten gestern gehen. Die Planung einer Straftat konnte ihnen nicht nachgewiesen werden, so die Begründung. Holger Schmidt zum Stand der Ermittlungen.
Kurz vor Mitternacht wurden die 3 Männer aus dem Gewahrsam des Polizeipräsidiums Bonn in der Königswinterer Straße entlassen. Denn die Beweise gegen die 3 Männer, die 22, 26 und 27 Jahre alt sind, reichten nicht für einen Haftbefehl. Und nach nordrhein-westfälischem Polizeirecht war es nicht möglich, sie länger als 0 Uhr am Tag nach ihrer Festnahme festzuhalten. Doch die Ermittler sind nach wie vor fest überzeugt, dass von den 3 Männern eine Gefahr ausging, vielleicht auch noch immer ausgeht. Deshalb werden sie heute rund um die Uhr beobachtet. Und auch der Amtsrichter, der gestern über den Freiheitsentzug zu entscheiden hatte und die Männer abends freiließ, schreibt in seinem Beschluss von brisanten Erkenntnissen des Verfassungsschutzes.
Nach Mitteilung des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist dort bekannt geworden, dass sich eine Personengruppe in Bonn in den letzten Tagen über den Gebrauch von Schusswaffen unterhalten haben soll, wobei sich die Schusswaffen bereits in ihrer Verfügungsgewalt befänden. Durch eine Person in diesem Umfeld seien später auch die Feierlichkeiten zum 3. Oktober 2011 erwähnt worden.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz wollte sich auf Nachfrage des SWR-Hörfunks nicht zur Herkunft dieser Informationen äußern. Ein Sprecher sagte, es liege in der Natur der Sache, dass man über seine Quellen an diesem Punkt nicht spreche. So bleibt offen, ob die Informationen aus einer direkten Überwachung der Männer stammen oder ob es sich um Angaben einer V-Person handelt. In diesem Fall wäre es denkbar, dass die Aussagen übertrieben dargestellt worden sind. Durch den Vermerk des Bundesamtes für Verfassungsschutz wird aber auch deutlich, dass die Festnahmen am Samstag sehr wohl in direktem Zusammenhang mit dem Deutschlandfest in Bonn gestanden haben. Die Polizei wollte klären, ob die Männer Waffen haben. Doch gefunden wurde nur wenig. Rechtsanwalt Dietmar Bonn vertritt einen der Männer.
Zunächst sind bei der Durchsuchung keinerlei Waffen sichergestellt worden, Schusswaffen auf gar keinen Fall. Das Einzige, was man hat finden können, war ein, arabischer Krummsäbel, der an der Wand gehangen hat. Mehr hat man nicht gefunden und auch der Mandant hat mir gegenüber erklärt, zu keinem Zeitpunkt über irgendwelche Schusswaffen verfügt zu haben.
Die Rechtsanwälte beklagen, die Polizei habe ihnen kaum Informationen über die Vorwürfe gegen ihre Mandanten gegeben. Möglicherweise sei es auch nur darum gegangen, sie während des Deutschlandfestes in Polizeigewahrsam zu haben. Weil das nicht klappte, wurde für den heutigen Tag eine Observation der Männer in Bonn angeordnet. Rechtsanwalt Bonn hält das trotz der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes für völlig übertrieben.
Sicherlich ist mein Mandant ein Moslem, der seinen Glauben auch vielleicht etwas mehr praktiziert, als das andere tun. Dennoch hat er die Planung von Straftaten strikt in Abrede gestellt, hat das mir gegenüber sogar verurteilt, wenn man zu solchen Mitteln greift.
So stehen nun die Einschätzungen der Ermittlungsbehörden gegen die Aussagen der Betroffenen. Der Fall zeigt, wie sensibel Polizei und Verfassungsschutz auf Hinweise reagieren. Denn gerade nach dem Attentat am Frankfurter Flughafen im März befürchtet die Polizei Nachahmer aus dem islamistischen Spektrum. Deswegen hatten wir eigentlich gar keine Wahl, heißt es in Polizeikreisen. Nach den Hinweisen des Verfassungsschutzes habe man die Sache abklären müssen, um kein Risiko einzugehen, sagt ein Ermittler.
Es war bereits der dritte Brandanschlag auf eine Moschee in Israel. Diesmal traf es eine Moschee in der Region Galiläa im Norden des Landes. Es wird vermutet, dass radikale jüdische Siedler für den Brandanschlag verantwortlich sind. Damit steigt die Gefahr religiöser Auseinandersetzungen in Israel. Bei Protesten gegen den Brandanschlag kam es heute schon zu Zusammenstößen mit der Polizei. Thorsten Teichmann berichtet.
Am Abend kommt Staatspräsident Peres nach Tuba Sangaria. Der Ort liegt im Norden Israels, nördlich des Sees Genezareth. Im Dorf leben israelische Araber. In der vergangenen Nacht ist ihre Moschee in Brand gesteckt worden. Der israelische Präsident spricht bereits vor seinem Besuch von einer Schande für den Staat Israel. Ich möchte meine tiefe Erschütterung über diesen wirklich schrecklichen Zwischenfall, über die Brandstiftung in Tuba Sangaria zum Ausdruck bringen. Es ist unvorstellbar, dass ein Jude das Heiligtum einer anderen Religion beschädigt. Diese Tat ist nicht jüdisch, sie ist illegal und unmoralisch und beschämt uns zutiefst. Staatspräsident Peres ist nicht der Einzige, der im Verlauf des Tages den Verdacht äußert, dass radikale jüdische Israelis für die Beschädigung verantwortlich sind. An Wänden der Moschee hatten Täter Vergeltung und Preisschild geschmiert. Preisschildaktionen nennen rechte Israelis ihre Gewalt gegen Palästinenser und deren Einrichtungen. Die Palästinenser hätten einen Preis zu zahlen, so ihre Logik. Diese Form des Vandalismus ist in Israel und in den von Israel besetzten Gebieten kein Einzelfall mehr. Der Imam von Tuba Sangaria, Fuad Sangaria, warnt vor weiteren Übergriffen. Ich kann mit jemandem alle möglichen Probleme haben, aber einen Ort hineinzuziehen, an dem es um Religion geht, Moscheen, Synagogen, all das, das schmerzt die Menschen, das gibt ihnen ein schlechtes Gefühl. Bewohner des Dorfes sagen, mit dem Brandanschlag auf die Moschee sei eine rote Linie überschritten. Und sie haben den Verdacht, dass die Täter aus der Umgebung kamen, sagt Jamal Sangaria. In Safed wird in bestimmten Kreisen, die sich um den Rabbiner Eliyahu konzentrieren, eine Art Rassismus gegenüber Arabern gefördert. Wörter können auch töten. Und ich denke, dass diese Art von Hetze dazu führte, dass jemand, der mit diesem Rassismus gegen Araber aufgeladen war, dass er im Dorf Tuba Sangaria ein leichtes Ziel fand. Rabbi Eliyahu, der sich bereits einmal öffentlich dafür ausgesprochen hatte, Wohnungen nicht an israelische Araber zu vermieten, weist die Vorwürfe im israelischen Rundfunk zurück. Es ist gar nicht sicher, dass Juden diese Tat begangen haben. Wenn man die Beweise interpretiert, ist es viel logischer anzunehmen, dass es ein Konflikt zwischen den Bewohnern des Dorfes war, als dass Juden darin verwickelt sind. Ich habe noch nie einen Juden gesehen, der eine Moschee zerstört. Wir haben viele Beschuldigungen gehört, aber keine Beweise gesehen. Die israelische Oppositionsführerin Livni sagte, Israel müsse sich nach solchen Taten selbst überprüfen. Etwa 300 Bewohner des Dorfes Tuba Sangaria blockierten am Morgen aus Protest gegen den Brandanschlag eine Schnellstraße. Einige warfen Steine und zündeten Reifen an. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Tränengas ein. In der kommenden Nacht sollen im ganzen Land Stätten der islamischen Religion besonders bewacht werden.
Thorsten Teichmann berichtete aus Israel. Der Vorwurf kam von höchster Stelle und er hat das Zeug dazu, die guten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei zu beschädigen. Der türkische Premier Erdogan hat deutschen Stiftungen vorgeworfen, die kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen. Unser Korrespondent in Istanbul, Armin Hering, zu den Hintergründen.
Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan war auf dem Rückflug von einem Staatsbesuch in Mazedonien, als er die mitfliegenden Journalisten mit seinen Vorwürfen verblüffte. Deutsche Stiftungen unterstützten die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Welche Organisationen Erdogan meinte, wollte er nicht verraten. Angesprochen sind aber offenbar die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ und die KfW Entwicklungsbank. GIZ und KfW sind seit vielen Jahren in der Türkei tätig. Die KfW etwa hat bisher im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums mehr als 100 Projekte mit Zuschüssen oder günstigen Krediten finanziert, vor allem bei der Wasserversorgung sowie der Abwasser- und Müllentsorgung in der Türkei. Darunter auch in der osttürkischen Millionenmetropole Diyarbakır, in der überwiegend Kurden leben. Erdogan behauptet, diese Entwicklungsgelder würden von oppositionellen Bürgermeistern und Kommunalpolitikern in den begünstigten Städten an die PKK oder PKK-freundliche Unternehmer weitergeschleust. Ein Vorwurf, der sich nicht nur gegen GIZ und KfW richtet, sondern auch gegen die Demokratische Kurdenpartei BDP und die Republikanische Volkspartei CHP, die bis zur Machtübernahme der gemäßigten Islamisten Erdogans in der Türkei regierte und die immer noch viele Bürgermeister stellt. Erdogan selbst wollte sich heute nicht weiter zu den Vorwürfen äußern. Stattdessen ging sein Außenminister Ahmet Davutoğlu an die Öffentlichkeit.
Was der Ministerpräsident meint, ist, dass der Terrorismus manchmal unter unterschiedlichsten Etiketten Unterstützung erhalten kann. Das geschieht von der Geberseite durchaus auch unbewusst. Ich meine damit nicht nur die deutschen Stiftungen, sondern sage das ganz allgemein. Wichtig ist aber, dass eine gewisse Vorsicht und Aufmerksamkeit nicht nur von staatlicher Seite ausgezeigt wird, sondern von allen Seiten.
Will sagen, die Deutschen sollen aufpassen, wem sie Geld geben. Trotz türkischer Beschwerden seien die deutschen Behörden bislang aber untätig geblieben. Ziel der Angriffe Erdogans scheint jedoch vor allem die türkische Opposition zu sein. Gökhan Günaydın, stellvertretender Chef der größten türkischen Oppositionspartei CHP, wies die Vorwürfe des Regierungschefs zurück. Politiker seiner Partei hätten deutsche Hilfsgelder an die PKK weitergeleitet.
Wir fordern den Ministerpräsidenten auf, seinen Vorwurf zu beweisen. Wenn ein Ministerpräsident die Behauptung aufstellt und Informationen darüber hat, dass der PKK Gelder übertragen werden, dann sollte er lieber dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaft aktiv wird, statt diesen Vorwurf im Flugzeug gegenüber Journalisten laut zu machen. Wir werden rechtlich gegen diesen Vorwurf vorgehen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Erdogan Vorwürfe gegen deutsche Einrichtungen in der Türkei erhebt. Auch die Vertretungen der parteinahen Stiftungen wie der Friedrich-Ebert-Stiftung werden seit Jahren misstrauisch beobachtet. Vor 9 Jahren mussten sich Stiftungsvertreter sogar wegen angeblicher Spionage gegen die Türkei vor Gericht verantworten. Die Vorwürfe erwiesen sich allerdings als haltlos.
Armin Hering berichtet aus Istanbul. Auch die Briten leiden unter der Finanzkrise. Die Wirtschaft schwächelt und die Arbeitslosigkeit steigt. Der britische Premierminister Cameron von den Konservativen verfolgt trotzdem ein rigides Sparprogramm. Doch auch unter seinen Parteifreunden wächst die Kritik. Das wurde heute auf dem Parteitag der Konservativen in Manchester deutlich. Barbara Wesel berichtet.
Es gibt nur eine Tatsache, die der britischen Regierung und damit der konservativen Partei derzeit hilft, die schlechte Lage der heimischen Wirtschaft zu erklären, die Eurokrise. Nichtmitglied Großbritannien hat es leicht, mit dem Finger auf Paris und Berlin zu zeigen und schnelles Handeln zu fordern. Die europäischen Banken müssen gestärkt werden, die Verteidigung der Währungsstabilität, sie müssen das Schuldenproblem angehen. Das müssen sie jetzt machen, bevor die Märkte wieder reagieren, sagt Premier David Cameron, um im gleichen Atemzug darauf hinzuweisen, dass diese Krise eben auch sehr schädlich sei für die britische Wirtschaft. Aber solche Erklärungen helfen bei den Wählern wenig. Seit Wochen liegt in den Umfragen die Labour Party, die Opposition, konstant vor den Konservativen. Und inzwischen melden sich auch Kritiker aus den eigenen Reihen. Passend zum Beginn des Parteitages in Manchester kritisierte der konservative Vorsitzende des Finanzausschusses im Unterhaus die Wirtschaftspolitik als sprunghaft, planlos und unzureichend. Immer mehr Stimmen verlangen ein öffentliches Ausgabenprogramm, um die Wirtschaft anzukurbeln. Denn das Wachstum liegt knapp über der Nulllinie, die Arbeitslosigkeit steigt und eine Inflation von 4,5% führt dazu, dass immer mehr Familien hier ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Der Premier und Parteichef aber lehnt eine Änderung des rigiden Sparkurses ab. Was wir nicht tun werden, ist unseren klaren Plan für die Senkung unserer Schulden und unseres Defizits zu ändern. Es ist total wichtig, dass die Leute Vertrauen haben, dass wir die Wirtschaft in den Griff bekommen. Und damit meint er die Finanzmärkte. Das heißt, trotz der Warnungen führender Wirtschaftsforscher, dass Großbritannien in Gefahr sei, sich in eine Rezession hineinzusparen, bleibt die Regierung in London bei ihrem Sparplan. Was Cameron und sein Finanzminister George Osborne an Wachstumsstrategien anzubieten haben, dagegen kommt eher aus der Kiste mit den frommen Wünschen. Eine sich selbst finanzierende Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die Hoffnung, dass wegen der niedrigen Unternehmenssteuer mehr investiert wird, dass die extrem niedrigen Zinsen als Kostenbremse dienen und einige wenige Infrastrukturmaßnahmen, etwa bei der Bahn, sich auszahlen. Und der Finanzminister hält da noch ein kleines Trostpflaster für britische Familien bereit. Wir werden die Gemeindesteuer einfrieren, auch für das nächste Jahr. Das ist eine riesige Hilfe für Familien, dass diese Rechnung nicht steigen wird. Gegenüber Heizkosten, Strom, Benzin und so weiter. Die Opposition hat schon ausgerechnet, dass dieses Geschenk höchstens 80 Euro pro Haushalt im Jahr bedeuten wird. David Cameron aber versucht trotz allem, den Briten am Ende der harten Zeiten noch eine bessere Zukunft zu versprechen. Die Lage ist schwierig, aber wir müssen den Leuten erklären, was kommt am Ende. Eine Wirtschaft, die es wert ist, dafür zu arbeiten. Aber damit verlangt seine Partei und seine Regierung den Briten einen ziemlich großen Glaubensvorschuss ab.
Vor 2,5 Monaten erschütterte eine Explosion die Mittelmeerinsel Zypern. In einem Militärhafen war Munition aus dem Iran explodiert, die zuvor auf einem Schiff nach Syrien beschlagnahmt worden war. Seitdem wurde untersucht, wie es zu dieser Explosion kommen konnte. Heute wurde das Ergebnis vorgestellt. Steffen Wurzel berichtet.
Ein Untersuchungsbericht zur Explosionskatastrophe, die sich im Juli auf Zypern ereignet hat, belastet Präsident Christofias schwer. Die Untersuchungskommission kommt zu dem Schluss, dass der zyprische Präsident persönlich für die Explosion verantwortlich sei. Am 11. Juli waren auf einem Marinestützpunkt an der Südküste der Insel fast 100 Munitionscontainer in die Luft geflogen. 13 Menschen waren getötet worden, mehr als 60 wurden verletzt. Die Explosion hatte nicht nur den Marinestützpunkt völlig zerstört, sondern auch das größte Kraftwerk des Landes, das in unmittelbarer Nähe des Marinegeländes steht. Nach der Explosion gab es auf Zypern wochenlang immer wieder Stromausfälle. Die Munitionscontainer mit der gefährlichen Fracht waren Monate zuvor von der zyprischen Küstenwache auf einem Schiff beschlagnahmt worden, das nach Syrien unterwegs gewesen war. Die Untersuchungskommission kommt nun zu dem Schluss, dass Präsident Christofias persönlich dafür verantwortlich sei, dass die Container mit der hochexplosiven Fracht nicht richtig gelagert worden seien. Die Munitionscontainer seien eine tickende Zeitbombe gewesen, die am unpassendsten Ort Zyperns gelagert worden sei, so Chefermittler Polivio. Wörtlich sagte er, der Präsident hat die grundlegendsten Maßnahmen für die Sicherheit der zyprischen Bevölkerung nicht berücksichtigt. Es geht nicht nur um politische Verantwortung, sondern um eine sehr schwere persönliche Verantwortung. Von weiten Teilen der Bevölkerung wird Zyperns Präsident bereits seit Monaten wegen seines Umgangs mit der Explosionskatastrophe kritisiert. Demonstranten haben immer wieder den Rücktritt von Christofias gefordert.
Die Philippinen galten jahrelang als Stützpunkt militanter Islamisten, die mit Erpressung und Entführungen Angst und Schrecken verbreiteten. Die Armee des Inselstaates ging zwar hart gegen die Islamisten vor, doch ganz vertreiben konnten die Soldaten die Kriminellen nicht. Ein Schlaglicht, wie gefährlich die Lage in einigen Regionen des Landes immer noch ist, wirft die Entführung einer Amerikanerin vor 2,5 Monaten. Sie wurde jetzt von ihren Entführern freigelassen. Udo Schmidt mit der ganzen Geschichte.
Jaffa Yeats Landsman, gebürtige Philippinerin und in den USA mit einem Deutschen verheiratet, hatte im Juli zusammen mit ihrem 14-jährigen Sohn Kevin ein kleines Urlaubsresort auf der Insel Sakol im Süden der Philippinen besucht. Die 41-Jährige ist Besitzerin der einfachen Urlaubsanlage und wollte nach dem Rechten schauen. Am 17. Juli überfiel ein Abu Sayyaf-Kommando das Ressort, entführte die US-Amerikanerin ihren Sohn, der einen deutschen Pass hat, sowie einen 19-jährigen philippinischen Neffen. Nun wurde die Frau freigelassen, in der Nähe der Stadt Zamboanga, wie ein Militärsprecher heute bekannt gab. Gestern Abend hatten die Rebellen ihr Entführungsopfer an einem Anlegeplatz auf der kleinen Insel Basilan freigelassen. Basilan gilt als Hauptstützpunkt der Abu Sayyaf, die über enge Kontakte zu Al-Qaida verfügen soll und vor 11 Jahren auch das Göttinger Lehrerpaar Wallat entführte. Über das Schicksal des 14-jährigen Deutschen und des 19-jährigen Philippiners ist nichts bekannt. Auch zu der Frage, ob ein Lösegeld gezahlt wurde, äußerte sich der Militärsprecher nicht. Im Juli hatten die Entführer per Telefon ein hohes Lösegeld verlangt.
Mit diesem Bericht von Udo Schmidt geht diese Sendung zu Ende. Das Echo des Tages können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf unseren Internetseiten unter den Adressen ndr-info oder wdr5.de. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.